B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn du denkst, es geht nicht mehr, wissen wir alle, von irgendwo kommt dann doch ein Lichtlein her. Immer wieder stehen ja die ganze Welt, die Wissenschaft oder auch nur mal die Politik vor scheinbar aussichtslosen Situationen. Stichwort Euro-Krise, Stichwort Kalter Krieg, um ein Beispiel aus der Geschichte zu nennen. Überall so gordische Knoten, die sich scheinbar nicht entwirren lassen. Und dann kommt doch irgendwann ein Alexander und haut alles durch und es geht doch weiter, weil plötzlich eben etwas passiert. Über diese großen Themen und großen gordischen Knoten der Welt- und Menschheitsgeschichte, da haben wir uns im Tagesprogramm von D-Radio Wissen gekümmert und heute in der Redaktionskonferenz gehen wir mal auf die Alltagsebene. Auch da gibt es eine ganze Menge gordische Knoten im Alltag und wir haben uns dafür interessiert, was haben Sie für Probleme, für gordische Knoten und welche Lösungen gibt es, also wie kann man diese Knoten durchtrennen? Das heißt, was wir heute Abend im Grunde genommen tun in dieser Redaktionskonferenz, nichts Geringeres, als dass wir sämtliche Probleme dieser Erde lösen werden und nebenbei, glaube ich, sicherlich auch noch den Kreis quadrieren. Denn auch in unserer Redaktionskonferenz gilt ja, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt zum Beispiel diese Sendung mit Susanne Basakaya.
Hallo.
Und Christian Schütte. Wir haben in der Redaktion eine Umfrage gemacht, was so typische gordische Knoten des Alltags sind. Und was kam da zusammen? Zum Beispiel, ich gehe zum Fahrscheinautomat, möchte ein Ticket ziehen und habe nie Kleingeld. Jetzt würde ich noch ergänzen, genau, und dann fällt mir ein, ich wollte mich immer mal drum kümmern, wie das mit dem Handy abbuchen oder mit der Geldkarte funktioniert. Das habe ich aber, wenn ich dann aus der Bahn aussteige, auch schon wieder vergessen. Weiteres Beispiel, die Einkaufsliste ist geschrieben, stehst im Supermarkt, hast sie aber nicht mitgenommen. Auch solche Dinge wie immer fällt einem erst hinterher ein, was man eigentlich auf irgendeine blöde Bemerkung, die man bekommen hat, smarterweise hätte sagen sollen. Das waren so Probleme, die hier die Redaktionsmitglieder so hatten. Ich möchte noch ein persönliches Problem beisteuern. Ich hatte einen gordischen Knoten bis heute Nachmittag, nämlich einen Keller, der von oben bis unten vollstand mit Dingen, von denen ich nicht genau wusste, brauche ich die eigentlich noch? Oder sollte ich die nicht wegschmeißen, auf dem Flohmarkt verkaufen? Vielleicht, aber wann kommt man schon mal irgendwie dazu, gerade wenn es so die, regnerische Jahreszeit ist? Und so schlummerte das Archiv an Dingen unten in meinem Keller, wurde größer und größer. Und es hat heute Nachmittag ein regelrechtes Unwetter gegeben. Der Himmel verdunkelte sich, als wäre es eine Sonnenfinsternis. Es kam ein Sturzregen nieder und der Keller ist vollgelaufen. Das heißt, ich kann einen Großteil dieser Sachen jetzt einfach wegschmeißen und muss mich nicht mehr fragen, kann ich die vielleicht noch gebrauchen oder nicht. Hat sich erledigt.
Du machst mir aber gerade richtig Angst, weil ich im Keller, in meinem Keller, also ich hatte genau denselben gordischen Knoten, nicht nur einen Kühlschrank noch und einen Herd, sondern diversen Krimskrams und aber auch noch, mein Vater hatte für einige Jahre einen eigenen Verlag gegründet und als der aufgelöst wurde, habe ich die Restbestände bekommen. Mhm. Und falls mein Keller jetzt auch vollgelaufen ist, die wir dann im Keller gelagert haben, dann können wir die auch alle auf einmal entsorgen wahrscheinlich.
Ja, und so ist das Problem dann auf eine ja doch elegante Art und Weise gelöst, weil du ja nichts dafür kannst. Es sind höhere Mächte im Spiel, ja, also.
Ja, ich weiß nur während des Studiums, ich habe in Dresden studiert und da ist genau das auch passiert. Also das Grundwasser ist, glaube ich, hochgekommen. Und eine Freundin von mir, die hat ihre ganzen Fotoalben aus der Kindheit, also das war dann auch so ein ekliges Wasser, da konnte man gar nichts mehr dann retten von. Also das war, musste man alles wirklich wegschmeißen und das ist dann echt schade, wenn es sowas Persönliches ist, was man gerne behalten hätte irgendwie.
Klar, da ist es schade. In meinem Fall drehe ich es jetzt mal so, dass ich denke, das ist eigentlich ein Problem, was mir jetzt dieses Unwetter vom Hals geschafft hat und keine Ahnung, wem ich dafür danken soll, aber Ich tue es an dieser Stelle einmal. Wir haben ja bei Facebook und bei Google Plus gefragt, was sind eure gordischen Knoten? Und ich fange mal mit Gary Stulz an. Der hat uns via Facebook gesagt, ich komme mit den Blister-Verpackungen nicht klar. Da sind Verletzungen beim Öffnen schon vorprogrammiert, hat er uns geschrieben. Blister-Verpackungen für die Leute, die das Wort vielleicht noch nicht gehört haben. Es hat eigentlich jeder schon mal so eine Packung gesehen oder in der Hand gehabt. Wikipedia schreibt, man versteht im Handel intern das als Sichtverpackung oder eben Blister, Englisch Blase, Bläschen, weil das ist eine Produktverpackung, bei dem der Kunde und der Käufer den verpackten Gegenstand sieht. So. Und ist jetzt egal, dass man zwischen Schweißverpackung, Klemmverpackung und Heftverpackung noch unterscheidet. Entscheidend ist, ich glaube, der dritte, vierte Absatz, der bei Wikipedia dann auch dazu steht. Ein weiterer Nachteil, also neben der Ökobilanz, ist, dass die Blisterverpackungen nach dem ersten Öffnen meist unbrauchbar wird und das Öffnen gestaltet sich schwierig, da Vorder- und Rückseite zusammengeschweißt sind und ein sauberes und einfaches Öffnen ohne Hilfsmittel sehr schwierig ist. Und es kann durch Unachtsamkeiten beim Öffnen an den Schnittkanten zu Verletzungen kommen.
Da finde ich das größere Problem, dass die nach Öffnen unbrauchbar wird. Eigentlich, also ich meine, irgendwie kriegt man die halt auf. Aber ich finde es viel schlimmer, dass wir dann irgendwie so viel Müll damit produzieren. Ich finde, das ist ein viel größeres Problem, als es nur zu öffnen.
Ja, das stimmt. Weitergedacht hast du auf jeden Fall recht. Übrigens, ja, Aljoscha Burchardt schreibt die Schutzfolie um CDs. Das ist auch immer so ein Kampf. Genau. Ja, wir haben noch keine Lösung für dieses Problem. Beziehungsweise Amazon hatte eine Lösung. Denn am 3. November 2008 hat sich Amazon entschieden, einige Produkte ab sofort nicht mehr in Blisterverpackungen, sondern in alternativen Verpackungen anzubieten und das Ganze eben kundenfreundlicher gestalten und gut für die Ökobilanz und auch gut gegen die Frustration des Endkunden. Auch das habe ich bei Wikipedia gefunden. Weitere Vorschläge, wie man vielleicht Blisterverpackungen, ja, wie man das Problem löst oder noch ganz andere Probleme, die wir im Laufe dieser Redaktionskonferenz dann gerne auch noch lösen möchten. Bitte an Facebook, Google Plus.
Ja, können unsere Follower, wie es neudeutsch heißt, können uns gerne ihre gordischen Knoten schicken und wir lesen es dann auch, oder ich lese es dann vor. Genau.
Ja, und bei unserem Projekt nur noch mal ganz kurz, eben gerade mal die Welt zu retten, kommt uns Tim Bensko zu Hilfe. Ja, Tim Bensko muss nur noch mal ganz kurz die Welt retten. Kann er ja machen. Was sind eigentlich die großen Probleme, die wir so haben? Das haben wir heute unsere Follower gefragt.
Genau.
Ich stutze nur deswegen, weil du mit Bedacht das Wort gewählt hast.
Nee, ich war so ein bisschen, ich wusste in dem Moment nicht so schnell, wie ich unsere Hörer, die auch bei Google Plus und Facebook anwesend sind, nennen soll. Und dann
liebe alle ihr.
Alle ihr, genau. Und dann kam ich auf dieses neudeutsche Wort, genau. Ja, da haben wir zum Beispiel, wenn man einkaufen möchte und den Pfandbon einfach in einem Seitenfach verschwinden lässt und ihn dann nicht mehr wiederfindet oder den Einkaufszettel zu Hause vergisst. Aber auch so Probleme wie das Problem der Entschleunigung ist bei mir, sagt Sven Krämer, dass ich dann alles erst recht vergesse. Wie oft habe ich mir vorgenommen, pünktlicher von zu Hause loszugehen, um in aller Ruhe die S-Bahn zu nehmen? Und wie oft, dass mir vorkommt, dass ich dann die wichtigsten Sachen vergesse? In dem Fall ist es so, dass wenn ich auf den letzten Drücker gehe, dass ich dann alles bei mir habe. Also da kann ich sehr gut nachfühlen, genauso geht's mir auch. Und
darauf hat übrigens Igor Kolorewitsch geantwortet. Entschleunigung ist natürlich subjektiv, jeder erfährt die Zeit anders. Gemeint ist nicht etwa, dass man jetzt 2,5 Stunden vor dem Rausgehen aufstehen soll und damit man nichts vergisst. Ich stehe zum Beispiel gerade mal 30 Minuten vorher auf und fühle mich damit noch komfortabel. Die Entschleunigung im Kopf, die ist wichtig. Nur die Frage ist natürlich, wie kriege ich die eigentlich hin? Vielleicht hat da der Christian Roth noch eine ganz gute Lösung. Er sagt nämlich auch, ich war, / bin ein Verschlamper von Belegen, Terminen und Informationen.
Dann habe ich mir eine Technik erarbeitet, sagt er weiter, von David Allen, Getting Things Done. Ah, das Buch habe ich auch zu Hause. Ich habe es zweimal angefangen, aber nie zu Ende gelesen. Und alles, jetzt macht er alles nach dem System, und alles nach dem System in die Cloud gepresst, okay? Mit Sicherheit habe ich den Kopf jetzt freier. Okay, er stellt also alles online, um es aus dem Kopf zu haben. Aber ich merke selbst, wenn es bei mir nicht so gut läuft und ich dadurch unsicher bin, dass auch die Mini-Katastrophen zunehmen. Ebenso das fünfmal Nachsehen, ob abgesperrt, abgedreht, mitgenommen ist.
Mhm. Genau. Ist oft tatsächlich echt ein Zeitproblem. Übrigens, Clouseau, unsere nächste Musik, macht sich auch so seine Gedanken, was eigentlich wäre, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hätte und morgen gestern wäre. Hört sich irgendwie komisch an, aber nur so kann man die Welt retten. Für welche gordischen Knoten dieser Welt haben Sie das richtige Rezept und wissen, wie man den durchschlägt? Das ist Thema bei uns hier auf D-Radio Wissen und heute auch in der Redaktionskonferenz. Und wir haben eine ganze Menge von Problemen. Manche haben auch eine Lösung gleich dabei geschrieben. Als wir das auf Google Plus gestern Abend das erste Mal gepostet haben, kam eine ganze Reihe von Problemen, die unsere Follower identifiziert haben. Und unter anderem Karl-Heinz Argsteiner hat uns geschrieben. So, die lächerlichen, in Anführungszeichen, Probleme Deutschlands mit der niedrigen Geburtenrate. Darum geht's also. Die könnten leicht gelöst werden, indem man die niedrige Geburtenrate als das Positive begreift, das sie ist. Das große Problem ist nicht, dass ein Land schrumpft, sondern dass 120 minus ein Land immer noch wachsen. Und schrittweise die historisch gewachsene Generation N plus 1 zahlt für Generation N abschafft. Also, er meint, wir sollten uns auf die Schultern klopfen, dass die deutsche Bevölkerung schrumpft. Das braucht der Planet.
Ja, und Hubert Daubmeier hat direkt darauf reagiert. Er sagt, egal was in Deutschland passiert, meist wird der Rest der Welt, so er nicht unbedingt muss, einen feuchten Dreck drauf geben. Um es platt zu sagen, das Bevölkerungsproblem der Welt wird nicht in Deutschland gelöst. Die realen Probleme der Welt, zum Beispiel Ernährung, werden auch nicht in Deutschland gelöst. Etwa die Gentechnik haben wir schon woanders hin verscheucht. Unsere Grüntümelei kommt nirgends auf der Welt wirklich an. Unsere Energiezukunft interessiert niemanden auf der Welt, solange wir einfachste Basics nicht hinbekommen.
Ja, und Karl-Heinz Argsteiner antwortet dann nochmal, Überbevölkerung, nö, die Probleme der Welt werden nicht in Deutschland gelöst. Dennoch ist es bizarr, dass das Land, das einst als der wenigen in der Welt nicht das Überbevölkerungsproblem hat, dies als Problem beklagt. Ansonsten stellst du genau die Fragen, die, wie ich finde, leicht angegangen werden könnten. Also es scheint doch hier irgendwie alles ganz einfach zu sein, und gar nicht so wie Jamiroquai im nächsten Song es beklagt, dass es da Emergency on Planet Earth geben würde. Sie hören die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Das Tagesthema heute: Auswege, Lösungen aus eigentlich ausweglosen Situationen. Stichwort EU-Krise, Stichwort Kalter Krieg, Stichwort Kolonialismus. Alles Beispiele, wo die Menschheit dann irgendwann, nachdem sie dachte, da geht nichts mehr, da passiert nichts mehr, das können wir nicht lösen, dann doch irgendwo etwas passiert ist und die Sache weitergegangen ist. In der EU-Krise wird das sicherlich nicht anders sein. Und ein gordischer Knoten des Alltags, des Arbeitsalltags, darüber reden wir jetzt. In diesem Moment läuft wenige 100 Meter von uns entfernt das Betriebsfest des Deutschlandradios. Was macht man da? Auch so ein gordischer Knoten des Alltags. Geht man da hin? will man vielleicht gar nicht, weil man keine Lust hat, zum Beispiel, ich sage das jetzt nicht auf unsere Situation bezogen, sondern ganz generell, vielleicht will man ja nicht unbedingt mit den Kollegen auch noch irgendwo da stehen und Smalltalk machen, will vielleicht lieber woanders sein. Auf der anderen Seite natürlich, du musst dahin gehen, es geht ja jeder dahin. Und du musst dich da auch irgendwie sehen lassen. Und Niloufer Elhami aus unserer Redaktion hat sich diesem Problem
sie war da.
Gestellt. Und du warst da. Wie hast du den gordischen Knoten durchschlagen? Was war die Lösung?
Ich habe Wein getrunken. Mhm. Also was soll man da auch machen? Ich meine, wir, die Radio Wissen, wir waren da versammelt, 10 Mann oder so. Steht man sowieso in einer Runde und denkt, wer sind die anderen? Kennt man die? Sollte man jetzt einfach ganz mutig dahin gehen und sagen, wer bist du? Hallo? Macht man natürlich nicht. Das war sehr steif am Anfang. Muss man ganz offen sagen, dann quatscht man ein bisschen, trinkt ein bisschen, dann lockert sich das alles, das Licht wird anders, es hat aufgehört zu regnen, man konnte dann rausgehen, es ist extrem schwül in Köln, dazu, das muss man dazu sagen, glaube ich, ich schwitze und fühle mich auch sehr unwohl dabei, weil ich irgendwie denke, ich habe so ein feuchtes Gesicht und einen feuchten Körper und überhaupt.
A, stimmt es nicht, B, man wird es auch nicht sehen.
Sieht man das nicht, Radio. Christian, nee, ehrlich? Ja, das ist super. Genau, und aber da ist mein letzter Tages vorübergehend. Ich habe einen langen Urlaub, könnte man sagen. Ich habe auf jeden Fall eine Pause von ein paar Monaten. Und das ist ein hervorragender Freitag, um das so abzuschließen mit einem Wort in der Redaktionskonferenz.
Ja, wir freuen uns. Wir lernen jetzt aus deinem kurzen Referat, ja, dass der gordische Knoten betriebsfest nur durch Alkohol zerschlagen werden kann.
Nur so.
Okay, wir werden uns das überlegen, was wir nach der Sendung tun, Susanne und ich, welche Lösung wir da haben. Ansonsten, Niloufer, gordische Knoten in deinem Alltag?
In meinem Alltag ist das ganz klar Sozialstress. Wer mich von meinen Moderationen kennt, wo ich immer wieder sage, dass ich aus Schweden komme, weiß, dass ich eben in Schweden aufgewachsen bin, erst seit ein paar Jahren in Deutschland. Und ich habe einen großen Freundeskreis, meine Familie, viele Bekannte in Schweden. Ich habe innerhalb Deutschlands bin ich auch mehrmals umgezogen. Also ich habe immer wieder das Gefühl, ich komme überhaupt nicht hinterher, E-Mails zu schreiben, zu telefonieren und fühle mich wirklich sehr gehetzt manchmal dabei, Kontakte am Leben zu halten. Und das ist wirklich schon ein großes Problem in meinem Leben, dass ich immer das Gefühl habe, mir wird vorgeworfen, ach, du meldest dich zu selten oder jetzt hast du mir schon wieder ein paar Monate nicht geschrieben und ich habe das Gefühl, ich bin ständig am telefonieren und E-Mails schreiben und so lange E-Mails wie, wo ich mein Leben immer neu erkläre, wo ich bin, was ich mache und so weiter.
Hast du eine Lösung für das Problem? Oder was hast du probiert?
Irgendwann hat man, glaube ich, so eine Liste mit Leuten. Man kommt alle paar Monate drauf, Prioritäten zu setzen und sagen, da, sie hat jetzt ein Kind bekommen, sie hat jetzt geheiratet, da war ich mal, da muss ich mich bedanken. Also ganz, ich bin überhaupt nicht chaotisch, ich bin sehr organisiert. Da geht das irgendwie. Also ich habe wirklich eine Liste mit Leuten, bei denen ich mich jetzt melden muss. Und die Familie hat sowieso Prioritäten. Jetzt kommt Anja Stöck ins Studio. Anja, was für eine Überraschung. Sie möchte auch ein bisschen erzählen.
Ja. Nimm dir den Kopfhörer. Warst du auch auf dem Betriebsfest?
Ich war genau genommen mit der Nilo da. Und die Nilo hat die Sache schon 1A zusammengefasst. Wobei man ja auch nochmal sagen muss, Alkohol ist keine Lösung.
Nee, überhaupt nicht.
Also nur nochmal fürs Protokoll, dachte ich.
Natürlich. Hat ja auch niemand hier behauptet.
Nein, oder? Aber man hätte es so interpretieren können, deshalb dachte
ja,
ich.
Ja, das ist manchmal zweideutig, das stimmt. Also gut, dass du das nochmal, gesagt hast. Anja, wie ist es bei dir? Sozialstress als gordischer Knoten in deinem Alltag?
Ja, ich habe nämlich heute die Nilo gefragt, was bei ihr der gordische Knoten ist. Und dann hat sie mir das erzählt, was sie gerade eben auch schon hier on air gesagt hat. Und mir geht's ähnlich. Es ist für mich echt die Quadratur des Kreises, wobei ich nicht in Schweden geboren bin. Und trotzdem finde ich es sehr schwierig, die Kontakte zu allen Leuten zu halten, den Leuten das Gefühl zu geben, nein, man vernachlässigt sie nicht. Man mag sie immer noch im Austausch zu bleiben. Und trotz digitaler Kommunikationsmittel finde ich es sehr schwierig.
Geht mir aber auch so, finde ich auch schwierig, wobei sich das Problem, man muss sagen, leider, ja, über Jahre hinweg auch ein bisschen abgeschwächt hat, weil ich festgestellt habe, dass manche, nicht alle, manche einfach auch ein bisschen genervt waren, hier, der meldet sich nicht und von dem kommt nichts mehr. Und dann kündige ich diese Freundschaft und sie besteht dann faktisch nicht mehr. Und es klappt dann immer ganz gut mit Leuten, die ähnlich diesen Sozialstress empfinden. Da muss man sich nämlich nicht großartig erklären, warum man jetzt schon wieder mal 2 Monate lang keine Karte geschrieben hat oder irgendwas, wenn mal Geburtstag war.
Ich finde, das Schönste ist, wenn ich dann zurückfahre, ich habe eine Freundin oder einen Freund mehrere Jahre vielleicht nicht gesehen und man weiß, ich mache mir überhaupt keine Gedanken, ich rufe da an, ich komme auf einen Kaffee vorbei und alles ist wie mit 17.
Man schnackt einfach weiter, ne?
Ja,
so, total. Als wäre man gestern Abend an dem Küchentisch aufgestanden. Das finde ich auch super.
Ja.
Susanne, wie ist das bei dir?
Also, klar, ich habe in Dresden studiert und einige meiner Freunde sind nach Berlin gegangen. Das sind mit die wichtigsten, die sieht man natürlich sehr selten und ich denke viel an die. Aber ich meine, ich brauche auch keine Leute, die mir vorwerfen, dass ich mich nicht melde. Die können sich genauso gut melden und vielleicht muss man einfach, also viele gehen mir durch den Kopf und vielleicht muss man dann in dem Moment einfach mal anrufen. Also es sind natürlich... Also ich bin vielleicht auch in der komfortableren Situation, dass, also viele meiner Freunde haben jetzt Kinder, die, für die ist es halt noch schwieriger, mit den Freunden zu jonglieren quasi, als für mich jetzt. Ja.
Kleiner gordischer Knoten, auch Nilo und ich haben uns angeguckt. Eigentlich sind wir nämlich heute Abend verabredet und eigentlich wollten wir aus dem Funkturm raus sein.
Wir setzen uns einfach in ein Taxi und fahren jetzt weg.
Okay, gordischer Knoten ist hier auch, dass man nicht so richtig wegkommt, obwohl man gerne möchte. Ja, man möchte, also es ist ja jetzt wieder eine super nette Show hier, aber...
Aber es ist die Redaktionskonferenz, da ist bekanntlich fast alles möglich. Nilofer, du hast gerade gesagt, du bist jetzt in einem, sagen wir, längeren Urlaub. Das waren nur deine vorerst letzten Worte in dieser Redaktionskonferenz. Richtig. Schönen Dank und bis bald.
Bis bald.
Human of the Week von Olli Schulz und der Hund Marie. Und Human of the Week ist man wohl, wenn man es geschafft hat, einen gordischen Knoten zu durchschlagen, wie zum Beispiel Alexander mit dem Knoten und mit dem Schwert. Wir haben jetzt schon sehr oft über diesen ominösen Knoten gesprochen und haben im Tagesprogramm von D-Radio Wissen auch einmal geklärt, was es mit der Legende eigentlich auf sich hat. Und mein Kollege Max Oppel hat mit Ernst-Peter Fischer über den gordischen Knoten gesprochen. Ernst-Peter Fischer ist Wissenschaftshistoriker, lehrt unter anderem an der Uni in Konstanz. Und an ihn die Frage, wie war das damals eigentlich mit diesem komischen Knoten?
Also das ist ein Knoten von einem Bauern. Der Herr Gordius war ein Bauer, der mit seinem Ochsenwagen unterwegs war, um ein Heiligtum des Zeus zu besuchen. Und das war im Land der Phrygier, wie man so schön in der Sage erfährt. Und diese Phrygier wussten nicht, wen sie zum König machen sollten. Und dann haben die Götter gesagt, ihr geht jetzt spazieren. Und den ersten, den ihr trefft, der mit einem Ochsenwagen unterwegs ist zum Zeus, den macht er zum König. Und das war dieser Bauer Gordios. Und als der dann König war, hat er ein bisschen für den Frieden gesorgt. Und um sicherzustellen, dass das immer so bleibt, hat er bei seinem Bauernwagen Joch und Deichsel durch einen raffinierten gordischen Knoten, also durch einen raffinierten Knoten verbunden. Und dabei ist eine neue Weissagung der Götter entstanden, nämlich die, dass derjenige, der diesen kunstvollen Knoten lösen kann, zur Weltherrschaft befugt ist. Und da saß man nun und versuchte, den zu lösen, bis jemand kam, der die Weltherrschaft wirklich wollte. Das war Alexander der Große, wie wir ihn heute nennen. Mhm. Und der hat einfach sein Schwert genommen und ihn durchschlagen. Und da war dann das Problem gelöst.
Vielleicht noch eine Verständnisfrage. Also wenn Sie sagen, dieser Knoten wurde geknotet von dem Bauern bzw. vom König, dann dürfte der ja eigentlich gar kein Interesse daran gehabt haben, dass er gelöst wird, oder?
Der König, der Bauer.
Ja.
Der Bauer war Bauer. Also der war jetzt durch Weissagung König geworden und der wollte nur Frieden haben. Und wahrscheinlich hat man damals gedacht, wenn jemand die Weltherrschaft übernimmt, herrscht Frieden. Ich weiß nicht. Also so genau weiß, kennt man die Gedanken des Bauern nicht. Und aber ich denke mir, es ist eben schön, dass es ein einfacher Mensch ist, der einen komplizierten Knoten knüpfen kann, an dem sich dann die Weisen vergeblich bemühen.
Wir wissen ja, dass Alexander der Große dann tatsächlich die Weltherrschaft beziehungsweise die Herrschaft über Asien und die damals bekannte Welt übernommen hat. Also könnte man schon vermuten, dass da ging es um reine Legendenbildung oder was steckt dahinter?
Ich denke, Geschichten, das sind Sagen, Legendenbildungen, also ob das jetzt so stattgefunden hat oder nicht, spielt ja keine Rolle. Wir machen uns ein schönes Bild daraus, eine Erzählung und haben eben diese Metapher des gordischen Knotens. Trotzdem ist natürlich immer wahrscheinlich im Laufe der Menschheitsgeschichte irgendwann mal eine Situation gekommen, wo jemand benötigt wurde, der einen gordischen Knoten löste oder trennte oder mit dem Problem fertig wurde. Und das bedeutet ja in unserer Sprache, der anders dachte, der mal etwas ganz Neues vorschlug, der eine neue Methode erfasste und dadurch sozusagen den Blick fürs Ganze plötzlich wieder ermöglicht.
Also wenn ich mir diese Lösung, die Alexander dann ja geschafft hat, angucke, dann fällt mir dabei ein, dass sie natürlich auch nicht nur ungewöhnlich, sondern auch eigentlich auch gewalttätig ist, weil im Grunde man sucht eine Lösung für ein Problem und statt halt dieses Problem in sich zu lösen, vernichtet man den Knoten insgesamt, sorgt dafür, dass er gar nicht mehr existiert. Also bringt uns dieser Ansatz überhaupt weiter?
Also ich glaube, wenn das Gewalttätige die Lösung ist, dann bringt uns das natürlich nicht weiter. Aber ich bin nicht so sicher, ob das damals in der Antike wirklich als gewalttätig angesehen wurde, mit dem schweren Knoten zu durchschlagen. Ich denke, das ist einfach Geschicklichkeit. Heute haben wir andere Formen von Geschicklichkeit, die man auch als gewalttätig ansehen kann. Also ich denke, das hängt sehr von der Zeit ab. Wir reden ja von der Zeit vor 2.500 Jahren. Trotzdem, natürlich haben wir den Eindruck, dass da einer etwas Unverschämtes tut, dass da einer ein Schwert benutzt, wo doch eigentlich der Geist eine Rolle spielen sollte. Aber das würde ich jetzt nicht so aufs Wörtliche nehmen, sondern es geht ja hier nur darum, dass da etwas gelöst werden muss. Etwas, was verknotet ist, was festhängt, muss gelockert werden, gelöst werden, damit man weiterkommt.
Dann betrachten wir das mal als reine Metapher. Vielleicht gibt es andere Beispiele aus der Geschichte der Wissenschaft zum Beispiel oder auch der Politik, wo so ein völlig neuer Denkansatz die Lösung gebracht hat.
Ja klar, also in der Wissenschaft spricht man dann so fein von einem Paradigmenwechsel. Also man hing alle in einem alten Weltbild und kam damit nicht weiter und plötzlich hatte jemand eine neue Idee, wie man etwas machen konnte. Also das bekannteste Wechsel ist, im 18. Jahrhundert wusste man nicht, was eigentlich passiert, wenn Stoffe verbrennen. Und man hatte die Idee, dass beim Verbrennen von Stoffen Dinge in die Luft gehen, sieht man ja. Aber da stimmte irgendwas nicht mit der Theorie, bis dann jemand auf die Idee kam, eine Waage zu benutzen. Und dann stellte er fest, dass die Stoffe durch das Verbrennen nicht leichter, sondern schwerer werden. Seitdem spricht man davon, dass der Sauerstoff da hinzukommt. Und dann hatte man eine Theorie der Verbrennung. Und damit war durch die Waage als Instrument der gordische Knoten geplatzt. Und man verstand endlich, was Verbrennung und Oxidation und das bedeutete. Und die moderne Chemie konnte anfangen. In dem 20. Jahrhundert kann man ein Beispiel nehmen aus den 1930er Jahren. Damals war man damit beschäftigt, Atome zu verstehen. Man hatte Neutronen, also atomare Bausteine, und versuchte, die auf Uran zu schießen. In der Annahme, das ist jetzt sozusagen der gordische Knoten, dass dabei größere Atome entstehen. Die Urane fangen die Neutronen ein und werden größer und die nannte man Transurane. Und dann kam ein Chemiker daher, Otto Hahn, der nahm das Schwert seiner chemischen Analyse und prüfte nach, was da eigentlich entstand und stellte fest, es entstehen keine größeren, sondern kleinere Atome, das Barium. Und damit hatte er entdeckt, dass die Kerne gespalten werden. Und dann hatte er quasi sozusagen die Weltherrschaft in Händen, weil er der Erste war, der gesehen hat, dass Atomenergie frei wird und man eine Atombombe bauen
konnte. Das kann man
so
sehen.
Ja. Ja, also das ist jetzt die Kurzfassung.
Ja, ja. Das heißt also, da hat eben ein neuer Denkansatz zur Lösung geführt. Ja. Wir wissen natürlich nicht, wie dieser Geistesblitz dann jeweils zustande kam, aber irgendwas muss der Auslöser ja gewesen sein.
Also bei Otto Hahn war einfach, also das würde ich jetzt wie bei Alexander dem Großen, der hatte halt nur das Schwert und der Otto Hahn hatte nur seine analytischen Mittel. Und der hat eben andere analytische Mittel als die Physiker, die vorher beschäftigt waren. Und der Alexander der Große hatte andere technische Mittel als die Philosophen, die vorher beschäftigt waren. Das ist, also mit Denken kriegte man den gordischen Knoten nicht aufgelöst, aber mit dem Schwert. Mit Physik kriegte man das Problem der Transurane nicht gelöst, aber mit Chemie. Das ist dann der Schlag, der befreit den gordischen Knoten. Und in der Wissenschaft spricht man dann von einem Paradigmawechsel. Und offenbar lösen sich dadurch Probleme, lösen sich auf, also verschwinden auch. Die Sicht wird freier und man hat sozusagen die Zukunft vor sich.
Der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer hier im Gespräch mit Max Oppel auf D-Radio Wissen. Little Talks von Of Monsters and Men. In dieser Redaktionskonferenz, in der wir auf der Suche nach Lösungen sind, wie man gordische Knoten des Alltags durchtrennen kann. Und was ist uns bei Facebook gepostet worden?
Da hat zum Beispiel der Philipp Alexander Vollmer gesagt, das Problem mit der Einkaufsliste hatte ich auch, deshalb habe ich mir eine Handy-App installiert. Jetzt bin ich aber in einem Supermarkt, wo ich keinen Empfang habe, weil es eine Stahlblechhalle ist.
Okay, das heißt, da ist der gordische Knoten noch nicht durchschlagen, sondern hat nur versucht, an ihm irgendwie ein bisschen zu ziehen. Okay, das wartet also weiterhin auf eine Lösung. Übrigens, Frank Hoff hat geschrieben, auch via Facebook gepostet, des einen Leid ist des anderen Freud, alles eine Frage der Sichtweise. Es kann auch witzig sein, wenn es einem selbst passiert, also genau diese unangenehmen Dinge. Wenn man keine anderen Probleme hat, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung, sagt er. Ja, ein gordischer Knoten, den wir jeden Tag zum Durchschlagen hier anbieten, ist unser Rätsel, das Aerobic. Das ist, weil es heute ein Freitag ist, diesmal auch wieder besonders schön schwer. Es ist ein Fehlersuchbild. Es heißt Abi 82 und besteht aus einem akustischen Fehlersuchbild aus den friedensbewegten 80er Jahren. Und man hört jetzt eine Geschichte, bei der insgesamt 5 Sachen nicht stimmen. Kann alles Mögliche sein. Geräusch, das nicht zur Geschichte passt. Inhaltlich stimmt irgendwas nicht. Also bitte sehr genau zuhören, mitdenken. Und nicht umsonst heißt es ja heute Aerobic sau schwer, weil Freitag ist.
Aerobic sau schwer. Der Blick in den Kleiderschrank trieb Ute in die Verzweiflung. Noch 10 Minuten, dann würde Ralf vor der Tür stehen. Ralf, das war ihr Partner beim Abiball damals, 1982. Und auch heute, zum Jubiläum, wollten sie gemeinsam gehen. Vor 30 Jahren war die Wahl der Klamotten allerdings deutlich leichter. Ein Batikrock und der Strickpulli mit der Friedenstaube. Das war ein klares Zeichen ihres Protests. Wie konnte man nur den Abiball auf den Tag der NATO-Gipfelkonferenz in Berlin legen? Den ganzen Tag hatte Ute gegen die Rüstungspolitik von George Bush demonstriert und am Abend sollte sie Foxtrott tanzen? Zu dieser blöden Grand Prix-Schnulze?
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne.
Nicht mit ihr. Zusammen mit Ralf postierte sie sich damals vor dem Eingang der Schulhalle und hielt den Gästen ihre Plakate gegen den Falklandkrieg entgegen. Ha! Dazu dröhnte aus ihrem Ghetto-Blaster ein Lied von Status Quo. You're in the Army now. Die Aktion hatte damals ordentlich für Gesprächsstoff gesorgt und heute Abend würde sie es vermutlich nochmal tun. Ute lächelte. Dann zog sie entschlossen ihren alten Batikrock aus dem Schrank. Trotzdem, diesmal würde sie mit Ralf einfach nur tanzen. Ihretwegen sogar Foxtrott. Zum aktuellen Gedudel vom Song Contest.
Unser Fehlersuchbild Abi 1982. Heute eben sauschwer, weil Freitag ist und weil es am Freitag nicht nur das D-Radio-Wissen-T-Shirt zu gewinnen gibt, sondern einen DAB-Plus-Stick. Und ist klar, dass da das Rätsel natürlich ein bisschen schwerer sein muss. Ja, Susanne, wollen wir uns mal an die Auflösung wagen?
Auf alle Fälle, ja.
Also 5 Fehler in diesem akustischen Suchbild. Womit ging's los?
Der erste Fehler war, dass die NATO-Gipfelkonferenz vor 30 Jahren, 82, stattfand. Und zwar nicht in Bonn und nicht in Berlin. Genau.
Sie fand in Bonn statt und nicht, genau, in Berlin. Genau. Also, zweiter Fehler, den wir drin hatten.
Die zu hörende Demonstration findet erst später 1989 in Berlin statt. Da rufen die, glaube ich, wir sind das Volk, genau. Mhm. Deswegen kann man das ziemlich gut datieren.
Fehler Nummer 3, den wir eingebaut haben.
Bei der NATO-Gipfelkonferenz 1982 in Bonn demonstrierte die Friedensbewegung gegen die Rüstungspolitik von Ronald Reagan und nicht von George Bush.
Okay, klar. Das passt natürlich zeitlich auch gar nicht. So, und viertens, das hat was zu tun mit dem Lied In the Army Now von Status Quo.
Das Lied In the Army Now kam in der Version von Status Quo erst 1986 auf den Markt.
Okay. Schließlich gibt es noch einen 5. Fehler.
Genau. Statt In the Army Now von Status Quo ist 51st State von New Model Army zu hören.
Okay, also ganz schön vertrackt und ganz schön schwierig. Dennoch, es haben Leute geschafft.
Ja, und da bin ich ganz stolz auf unsere Hörer, weil ich hätte das so nicht hinbekommen. Ich klicke nicht einfach mal durch die digitale Lostrommel und du sagst Stopp, damit wir dann den Gewinner haben.
Stopp!
Genau. Der Gong. Genau. Und wir gratulieren Thomas Heimen aus Wetzlar, der sich über den DAB Plus Stick hoffentlich sehr freuen wird.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Gleich kommen die 19 Uhr Nachrichten hier in dieser Redaktionskonferenz, in der wir uns auch in der kommenden halben Stunde weiterhin bemühen werden, die großen Probleme des Alltags mit ungewöhnlichen Lösungen zu lösen und zu beseitigen. Wer sich noch dran beteiligen will an der allgemeinen Weltrettung, kann das gerne tun über Google Plus und Facebook. Bis gleich. Zweiter Teil mit Susanne Basakaya, Christian Schütte und Britta Wagner.
Frisch aus den Nachrichten gekommen, genau.
Ja, Lob ans Wetter.
Ja, wir hatten auch sehr viel Spaß mit all den Namen, die es da gibt. Ne?
Ja, das ist aber auch so eine Strategie wahrscheinlich, um die Niederlage etwas in etwas Lustiges.
Das könnte man so sehen, glaube ich. Ne? Über drüber lachen hilft ja bei der Überwindung.
Genau, Depressionsbewältigung sozusagen. Genau. Okay.
Ja. Bei uns ist wirklich viel los. Das ist wirklich in Ägypten, ist gerade auf dem Tahrir Platz der Mursi unterwegs und die ganze Geschichte mit der Euro-Rettung. Also wir langweilen uns heute oben nicht, aber wir haben tatsächlich ein paar Themen auch nicht untergebracht, die erstmal interessant klangen. Und das Lustige ist, die haben irgendwie alle was mit Frauen, Kinder und Gedöns, ich zitiere mal kurz ein altes Zitat, zu tun. Das erste ist wirklich, da
du
haben...
Du zitierst deinen Altkanzler.
Genau, richtig. Ja, danke, dass du es mir sagst, mir war's entfallen. Das eine ist wirklich so ein bisschen das Diskussionsthema oben gewesen. Da gab es Stimmen dafür, Stimmen dagegen. Am Ende haben wir es dann nicht gemacht. Das war, in Israel hat es erstmals eine Wahl, eine Misswahl, und zwar die Miss Holocaust-Wahl gegeben. Klingt aufs erste Hören makaber. Ist auch
absolut
dein erstes Gefühl, ne?
Ja.
Das
ja,
hatten bei uns auch einige das Gefühl. Wenn man natürlich überlegt, was dahinter steht, also die Idee für den Wettbewerb stammt von einer Hilfsorganisation für die Überlebenden und das sagt sozusagen der Chef von denen, das ist, um auf die Lage aufmerksam zu machen, weil die gar nicht mehr richtig beachtet werden und zum Teil auch schlecht leben, von daher ist das jetzt nicht, um sich drüber lustig zu machen oder so, aber uns war das dann doch zu makaber, um das in einer kurzen Meldung unterzubringen, jetzt haben wir es gedacht, wir bringen es in die Redaktionskonferenz, erzählen es eben mit dieser Überlegung, dass wir es dann eben lieber nicht gemacht haben, obwohl durchaus ja ein guter Anlass dahinter steht.
Mhm. Greife ich kurz eine Diskussion auf, die wir gestern kurz hatten bei unserem Tagesthema. Ging es um etwas völlig anderes, aber auch um den sprachlichen Umgang damit. Wir haben gestern über Beschneidung geredet. Das war ja Anfang der Woche das Urteil ergangen am Kölner Landgericht, dass in dem Fall die Beschneidung eines Jungen aus religiösen Gründen strafbar sei. Und wir haben ein Tagesthema dann draus gemacht und es hieß dann in der grünen, fetten Überschrift Kulturkampf in der Unterhose. Ja, was auch ein Titel ist.
Der auch umstritten war,
wa? Der, naja, was heißt umstritten war? Es gab Reaktionen darauf, vor allen Dingen von außen, aber auch intern. Wir haben dann kurz darüber geredet und haben gesagt, gut, es erfüllt die Funktion, die eine Überschrift erfüllen sollte, guterweise, nämlich, dass sie aufmerksam macht auf ein Thema. Und wir haben dann gesagt, dass wir zum einen in dem, was auch online auf der Seite steht, aber auch in dem, was im Programm kommt, ja auch sehr, sehr deutlich zeigen, dass wir hier überhaupt gar keine spaßige Seite an dem Thema sehen, sondern dass wir das da bringen und präsentieren, auch ohne irgendwie Vorwürfe zu machen, sondern einfach versuchen, die Sache von allen möglichen Richtungen zu beleuchten und das Ganze überhaupt gar nicht diffamierend gemeint ist. Und trotzdem haben wir dann gesagt, bei dieser, sagen wir mal, catchy Überschrift bleiben wir dann einfach dabei. Aber auch, weil es sich auflöst. Du hast eben gesagt, so eine Nachricht
ist dann öfters
ist dann
zu kurz.
Der,
aber ich denke auch,
kleine,
eine Überschrift muss ja aufmerksam machen. Da ist das ja, wenn man es durchaus im Rest sozusagen der Sendung dann erklärt, finde ich das auch völlig in Ordnung. Also wäre ich jetzt, glaube ich, auch auf der Pro-Seite gewesen.
Okay, wir haben es auf jeden Fall auch so gelassen beim Tagesthema gestern. Was hast du noch mitgebracht?
Okay, wir bleiben bei Frauen und Müttern. Das ist eine Umfrage, und zwar in der Debatte um die Kinderbetreuung gab es eine interessante Umfrage, die das Ergebnis hatte, Kinder sollen am ehesten von der Mutter sozusagen betreut werden. Klang erstmal interessant, dann Ist aber das Problem bei Umfragen, dass man ja gerne auch genau auf die Formulierung der Frage schauen muss. In dem Fall war die Frage konkret, bei wem ist ein Kleinkind zwischen 1 und 3 Jahren tagsüber am besten aufgehoben? Na gut, wenn man die Frage gestellt bekommt, wer würde da nicht sagen, die Mutter, weil das ist ja am besten, würde man einfach sagen. Wenn die Frage jetzt gewesen wäre, bei wem ist ein Kleinkind gut aufgehoben, wären bestimmt ganz andere Ergebnisse gekommen, dann hätte man vielleicht sagen können, einerseits, andererseits. Und so war uns das dann doch ein bisschen zu prätentiös, dass wir das nicht als Meldung bringen wollten, weil, da ist ja auch momentan viel politische Debatte darum, wer weiß, wer sozusagen das gestartet hat auch. Und das ist ein bisschen zu vereinfacht dann dargestellt, haben wir uns dann dagegen entschieden.
Mhm. Auf jeden Fall, also das ist ja echt ganz völlig klar, ja.
Ja,
sind Sie gegen Umweltverschmutzung und so weiter? Ja, natürlich, alle würden sagen, ja, für den Weltfrieden. Natürlich, genau. Sind alle irgendwie dafür und ob man dann sich tatsächlich für ein kleineres Auto entscheidet oder gar kein Auto fährt, das steht dann an einem völlig anderen Blatt.
Das genau, stimmt. Genau. Noch ein interessanter Aspekt, der eigentliche Knaller sozusagen. Es glaubt nur 1%, dass das Kind beim Vater tatsächlich am besten aufgehoben ist. Fand ich ein bisschen erschreckend.
Das fand ich als jemand, der gerade frisch aus 2 Monaten Elternzeit wiedergekommen ist in die Redaktion, muss ich sagen, das ist
tut weh, ne?
Das tut ein bisschen weh.
Das stimmt, ja.
Ja, ist auch nicht meinem... Gut, okay, weiter.
Genau, und dann ein ganz interessantes Projekt aus Südafrika. Da sollte Schülern aus einem Township beigebracht werden, wie man denn mit Geld richtig umgeht. Ich meine, stellt sich mal vor, jemand macht aus dem Township tatsächlich die super Karriere raus, muss ja wissen, wie er mit dem Geld umgeht. Klang erstmal interessant. Es ging auch um sozusagen, da durften auch dann die Jugendlichen rappen und das war ein ganz schöner Film. Klang interessant, aber dann steht dann so im 6. Absatz ungefähr, wer denn das Projekt gestartet hat und das war natürlich eine Investmentfirma und dann hat es wieder so ein bisschen den Beigeschmack gehabt. Dann müsste man ja die Investmentfirma nennen und die machen das natürlich nur aus Werbegründen. Mhm. Haben wir uns dann dagegen entschieden. Und noch eine kleine Meldung zum Schluss. Die muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären, warum sie nicht gemacht haben. Das stammt aus der britischen Zeitung Telegraph, die gerne mal sehr skurrile Sachen hat. Und zwar die Erkenntnis, Frauen sollten Bikinis tragen, wenn sie am Pool sind, nur bis zum Alter von 39. Ab 40 ist sozusagen verboten. Das denken angeblich die meisten Briten. Finde ich total gemein. Ich möchte auch mit 40 noch Bikinis am Pool tragen. Und ich habe jetzt auch nicht gerade die Bikini-Figur. Heute auch nicht. Und ich bin noch nicht 40. Einfach kommentarlos, sage ich dazu.
Tja, auf jeden Fall. Britta, danke schön für den Einblick heute in das Nachrichtengeschäft und in die Sachen, die ihr aussortiert habt, aus den Gründen, die du geschildert hast. Jetzt würde ich mich noch dafür interessieren, um auf das Tagesthema, was wir heute haben, also die scheinbar ausweglosen Situationen der Menschheit, dich da auch noch mal kurz zu befragen, hast du in deinem Alltag solche gordischen Knoten und hast du sie lösen können?
Gordische Knoten in meinem Alltag? Fällt mir spontan keiner ein, den ich hier ausbreiten möchte. Sag ich mal nichts weiter zu. Nee, aber man muss ja Probleme als Herausforderung sehen. Habe ich ja mal gelernt. Und gordischer Knoten? Nee, so schlimm ist es bei mir nicht. Eigentlich alles in Ordnung.
Okay, also wie Frank Hoff, der uns gepostet hat, wenn man keine anderen Probleme hat, als zum Beispiel den Einkaufszettel immer wieder vergessen zu haben, wenn man im Supermarkt steht, dann ist die Welt doch eigentlich in Ordnung, sagte uns Frank Hoff.
Würde ich unterschreiben, ja, geht mir ähnlich.
Okay. Allerdings, Frage vielleicht noch, vielleicht hast du eine Lösung für Nadine Kayat, die uns geschrieben hat, auch via Facebook. Die Eiswürfelform ohne Wasserverlust bis zum Gefrierfach zu transportieren, ist immer meine größte Herausforderung, schreibt sie. Wir erfahren leider nicht, ob es da eine gute Technik gibt.
Ich würde sagen, tragen lassen von jemand, der irgendwie im Studium vielleicht Kellnererfahrung gesammelt hat, weil ich kann auch kein Tablett gerade tragen und mache das einfach nicht mehr.
Aber es gibt ja auch die super praktischen Eiswürfelbeutel, die ich zu Hause besitze.
Okay, also so löst du das Problem. Wobei, wo du sagst, wer hat gelernt zu kellnern? Ich habe das auch nicht gelernt, aber von jemandem, der das gelernt hat, habe ich mal folgenden Tipp bekommen, wenn du ein Tablett trägst mit vollen Gläsern, was machst du dann, damit du das auch irgendwo um die Ecke, die Treppe runter und dann noch bis zum Festsaal oder bis zur Bar, wohin auch immer du das tragen musst, damit auch alles drin bleibt und nichts umkippt. Nämlich genau das Gegenteil von dem, was man als ungeübter Tablettträger eigentlich macht. Man starrt da drauf und guckt, hoffentlich fällt nichts um. Und der Trick ist, nicht hingucken.
Ehrlich? So einfach?
Ja, so einfach.
Jahrelang falsch gemacht, ich werde sofort ausprobieren.
Okay, Britta Wadner, schön, dass du da warst. Vielen Dank, du hast noch einen kleinen Nachrichtenabend vor dir. Wir werden die Meldung hören. Jetzt erstmal Musik. Von Chima oder Chima, Susanne?
Wie du möchtest, ich weiß es auch nicht genau. Es gibt im Internet auch keine Lautschrift dazu.
Ja, morgen werden die Probleme der Welt erst angegangen, zumindest bei Chima. Bei uns werden sie in dieser Redaktionskonferenz schon heute und jetzt und sofort angegangen. Was sind sie, die kleinen Probleme des Alltags, für die man sich immer schon mal eine Lösung gewünscht hat? Beziehungsweise was sind Probleme, über die wir nachdenken, die uns beschäftigen und für die wir überhaupt nicht sehen, wie wir da eigentlich weiterkommen könnten? Das haben wir gefragt auf Facebook und auf Google Plus mit einer ganzen Menge von Antworten.
Ja, yes, Sven Kremer schreibt zum Beispiel, dass aus seiner Sicht ein scheinbar aussichtsloses Problem ist, dass die Debatte zwischen Bürgern und Politik ziemlich verhärtet ist. Die Politik agiert in vielen Fällen auch etwas hilflos, sagt er, und die Bürger sollten sich bei anstehenden Bauprojekten nicht jedes Mal so sehr auf die Barrikaden begeben. Man kann das machen, um sich Gehör zu verschaffen, aber man sollte auch dann die Chance dem Gegenüber lassen, das Ganze zu erklären und Lösungen anzubieten. Die Beispiele, die er nennt, sind Stuttgart 21, das werden wir alle im Kopf haben noch, Stromtrassen und Startbahnen, Fluglärm etc., sagt er. Und er weiterhin sagt er noch, etwas mehr Ruhe und Gelassenheit sollte uns gut tun. Es sind alles komplizierte Sachverhalte, die man mit einfachen Erklärungen nicht erklären kann. Das heißt nicht, dass man nicht mehr kritisch hinterfragen sollte, aber herumpoltern nützt niemandem etwas, nicht mal der eigenen Gesundheit, sagt er noch.
Okay, also etwas mehr Ruhe und Gelassenheit, was solche Debatten und strittigen Projekte angeht. Energiespeicher, das ist auch ein Problem, was unsere Follower bei Google Plus umtrieben hat. Zum Beispiel Matthias Schödel schrieb uns, Energiespeichern. Wie können wir die Energie aus Wind und Sonne speichern, solange sich beim kleinsten Anschein einer Trassenplanung eine Bürgerinitiative bildet und schreit, nicht in meinem Vorgarten. Und solange muss die Energie irgendwie erzeugernah gespeichert werden. Das ist in meinen Augen ein lösbares, weil technisches Problem, das dem Gehirnschmalz einiger Ingenieure wert wäre. Und Pumpspeicherkraftwerke, Schwungräder und chemische Speicherung will er da mal außen vor lassen. Also dezentrale Energiespeicherung, das als zumindest Lösungsansatz für unser Energieproblem. Und Ente hat zur Energieversorgung über weite Strecken uns noch eine Idee gepostet, nämlich?
Ja, er oder sie sagt, ich hätte eine Lösungsidee zur Energieversorgung über weite Strecken. Dort, wo Energie durch zum Beispiel Sonne und Wasser ausreichend vorhanden ist, wird aus Aluoxid Alu hergestellt. In unseren Breiten wird das dann bei Bedarf verbrannt und es entsteht wieder
Al2O3, also ja, eine chemische Verbindung.
Dankeschön, dass du da eingesprungen bist. Für die Herstellung von Alu wird so viel Energie benötigt, die bei der Verbrennung frei wird. Das ist wie Energie in Flaschen ziehen.
Okay, klingt interessant. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin kein Alu-Verbrennungsexperte, aber vielleicht wäre das mal eine Lösung. Die Ohrboten übrigens aus Berlin, die haben für das ewige und fast unlösbare Problem des verregneten Sommers ihr ganz eigenes Mittel. Tja, alles gegeben, alles am Leben. Viele gordische Knoten sind, muss man ja ehrlicherweise sagen, dann doch noch nicht ganz durchtrennt. Frank Häberlein hatte zum Beispiel die Frage aufgeworfen, wohin mit dem Atommüll? Jeder produziert, keiner hat eine Antwort. Irgendwie ist das eine unlösbare Zeitbombe, die da tickt. Da hilft es auch nicht, dass das Problem mit möglichst viel Geld beworfen wird. Und es wächst und wächst. Wohin mit dem Atommüll? Das ist sicherlich ein so ein gordischer Knoten der Menschheit, der noch auf die Lösung wartet. Wir haben übrigens uns daran erinnert, nachdem wir diesen Post bekommen haben, dass wir die Frage, wohin eigentlich mit dem Atommüll, auch schon mal auf Facebook gestellt haben und dann gefragt haben, würdet ihr ein Endlager in eurer Region akzeptieren, unter welchen Voraussetzungen? Und der erste Post, der damals im April dazu kam, war von Signora Rossa: Wieso wird der ganze Scheiß nicht einfach in die Sonne geschossen? Es entsponnen sich dann eine rege Diskussion, ob das tatsächlich so sinnvoll ist und den gordischen Knoten an dieser Stelle dann durchtrennt. Ja, wir werden es erstmal nicht wissen und auch dann wohl doch nicht mehr lösen können in dieser Redaktionskonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mit dabei war Susanne Basakaya, am Mikrofon hier noch Christian Schütte. Schönen Dank an Christian Wilke in der Technik. Tschüss.